Kapitel 1. Auf dem Nordatlantik schieben sich Tag und Nacht große Frachter durchs eisige Wasser. Obwohl diese bis zu 200, 300 Meter langen und mit Autos, Schaukelpferden, Teddys, Barometern, Ventilen, Motorhauben und teebeladenen Schiffe von nahem gewaltig aussehen, sind sie auf dem riesigen Ozean doch verschwindend klein. Auf ihrem Weg von Westen her überqueren sie unsichtbare Grenzen im Wasser und ziehen an Orten vorbei, von denen die gemütlich an Land Lebenden nur hören, wenn sie mit dem Seewetterbericht im Hintergrund eindösen. Rockall, die Hebriden und Fair Isle hoch im Norden. Irgendwann kommt dann auch Muir in Sicht. Die winzige Insel zwischen Shetland und den Färöer, auf der nur 1500 Menschen leben, und das in guten Jahren. An der südwestlichen Spitze liegt ein kleiner Ort mit Hafen. Wenn die Matrosen der Frachter Philippinen oder Thailänder sind, also den großen Seefahrernationen der Südsee entstammen, dann sind sie in diesem Moment so weit weg von zu Hause wie irgend möglich. Von ihren Schiffen aus blicken sie oft hinüber zu jenem kleinen Lichtpunkt draußen auf See, da ihre Augen nach den endlosen dunklen Wellen etwas Abwechslung herbeisehnen. Wer einen Hang zur Melancholie hat, sollte nicht zur See fahren. Schließlich ist man 9 oder 10 Monate des Jahres von seiner Familie getrennt und teilt sich beengte Unterkünfte mit anderen. Da ist eine positive Einstellung wirklich das Beste. Aber selbst die abgebrühtesten Seefahrer beschleicht gelegentlich Heimweh, vor allem wenn sie durch das Fernglas die bunten Häuser von Muir betrachten, die sich in sanftem Grau und Rosa und Blau und Gelb kreuz und quer am Kai drängen. Kleine Häuschen und andere Gebäude ziehen sich von der Küste den ganzen Hang hinauf, wobei sie sich wie zufällig aneinander drängen. Es sieht fast so aus, als würden sie auf dieser kahlen Insel mit den ausgedehnten, leeren, blassgelben Stränden und den niedrigen, sich biegenden Büschen auf der Suche nach Wärme eng zusammenrücken. Der Insel fehlt ein Tiefwasserhafen, daher wird keins der großen Containerschiffe je dort anlegen. Aber etliche nutzen sie als Orientierungspunkt, da es sich um das letzte Stück Land in Sicht handelt, bevor man Bergen erreicht. Und wenn man durchs Fernglas hinüberschaut, kann man an klaren Sommertagen dort manchmal Kinder winken sehen. Auch an diesem pechschwarzen frühen Wintermorgen wirkte die Insel wie ein winziger Lichtpunkt des Trostes in einer Welt, die finster geworden war. Mühelos durchschnitten die Schiffe die klatschenden Wellen, mit deren Bewegungen die Männer an Bord so vertraut waren, dass ihnen eher das Gehen an Land Schwierigkeiten bereitete. Die Insel ist so klein, dass man bei einer Geschwindigkeit von 20 Knoten schnell daran vorbeizieht. Dafür müssen Apostel oder Danilo oder Jesus bei ihrem Weg von Viking nach North Atsura und weiter zu den ausgedehnten mächtigen Fjorden von Norwegen nur kurz wieder hineingehen, um einen Blick auf den Radar oder das Faxgerät zu werfen. Und so ließen sie sie auch schon wieder hinter sich, die stille Insel unter kalten Sternen, an deren Südspitze auf dem Mackenzie-Hof frühmorgens bereits ein Kaminfeuer flackerte und Kaffee gekocht wurde und wo Flora Mackenzie in diesem Moment eine hitzige Diskussion mit ihrem jüngeren Bruder Finton führte.
»Colton's Bar?« wiederholte Flora. »Auf keinen Fall. Ich meine, ich verstehe deine Gründe dafür. Aber das klingt ja nach einem Saloon mit mechanischem Bullen, wo Kellnerinnen mit amerikanischem Akzent Hotpants, Fransen und Cowboystiefel tragen.«
»Es hat niemand was von einem mechanischen Bullen gesagt«, knurrte Finton, während er genüsslich den Duft seines Kaffees und der frischen Brötchen im Ofen einsog. Dann schaute er auf. »Hm, ein mechanischer Bulle.
Muss ich dir etwa diesen Kaffee wegnehmen?«
Finton rollte mit den Augen. »Bloß nicht.« Es war erst ein Jahr her, dass sein Ehemann Colton an Krebs gestorben war. Seitdem hatte Finton gute und schlechte Tage. Heute sah es nicht nach einem guten Tag aus, aber davon gab es ohnehin nur wenige. Colton hatte ihm das Hotel The Rock vermacht. Es war immer sein Traum gewesen, es hier auf der Insel zu eröffnen. Eigentlich hätte man meinen können, dass die Arbeit am Hotel ein guter Zeitvertreib wäre, um Finden von seiner Trauer abzulenken. Aber er hatte einfach keinen Kopf für die Millionen Details, die es dabei zu beachten gab. Trotzdem ging es mit dem Projekt mittlerweile voran, und für den ersten Weihnachtstag gab es bereits Reservierungsanfragen. Jetzt mussten sie nur noch eröffnen, und zwar schnell. Eigentlich hatte Flora damit nichts zu tun. Aber da sie durch Annies Küche unten am Hafen bereits Erfahrung in der Gastronomie hatte, konnte sie es einfach nicht lassen, ihre Nase überall hineinzustecken. Außerdem war sie in Elternzeit, wodurch sie in Fintons und nicht nur dessen Augen viel zu oft die Gelegenheit hatte, sich einzumischen. »Hör mal«, sagte Flora, »ich denke, The Rogers Bar wäre doch gut. Etwas weniger demonstrativ.« Finton schmollte. Von der Küchentür her waren Schritte zu hören. Finton wohnte auf dem Bauernhof, genau wie sein Bruder Innes mit seiner Familie. Innes Tochter, Agot, war 5 und stolzierte jetzt im Nachthemd und mit ernstem Gesichtsausdruck herein, während vom Flur her leises Weinen zu hören war.
»Bugles Binder ist wach«, schniefte sie. »Er ist ein böses Baby, Tante Flora. Er klingt wirklich wütend.«
»Douglas«, korrigierte Flora sie zum 900. Mal. »Er heißt Douglas.« Agot und Finton schenkten ihr nur einen ähnlich vielsagenden Blick. »Was denn?«, fragte Flora. »Sie guckt doch ständig, Hey Dougie.«
»Hey Dougie ist ein braver Hund«, sagte Agot laut. »Und dann? Aber Bugles ist nicht so brav.«
Dann marschierte sie zu Bramble, dem pensionierten Schäferhund, hinüber, und sie verschwanden gemeinsam nach draußen, um den Gemüsegarten zu inspizieren. Agot war unter keinen Umständen dazu zu bewegen, Gemüse zu essen, aber sie sah ihm gern beim Wachsen zu, selbst zu dieser Jahreszeit.
»Das macht sie mit Absicht«, versicherte Flora beim Verlassen der Küche. »Sie kann das nämlich wunderbar aussprechen.«
»Natürlich«, bestätigte Finton. »Und trotzdem bringt es dich auf die Palme.«
Obwohl das Weinen nur sehr leise gewesen war, machte sich Flora auf den Weg in ihr altes Kinderzimmer und dachte dabei, wie albern sich Agot doch aufführte. Irgendwann wurde ihr klar, dass sie sich gerade in Gedanken mit ihrer 5-jährigen Nichte stritt, und das war nun wirklich Zeitverschwendung. Doch sie brauchte sich sowieso keine Sorgen zu machen. Douglas hatte nämlich längst aufgehört zu weinen, weil Joel ihr zuvorgekommen war. Mit seinen schwarzen Augen und seinen für ein 5 Monate altes Baby verblüffenden braunen Locken sah der Kleine seinem Vater unfassbar ähnlich. Fast jeder, der ihn zum ersten Mal sah, hätte ihm am liebsten eine Brille aufgesetzt. Flora blieb einen Moment im Türrahmen stehen und betrachtete Vater und Sohn. Douglas lächelte nicht viel. Er war keins dieser strahlenden Babys. Stattdessen war sein Gesichtsausdruck feierlich und würdevoll. Als wäre er mit dem Wissen aller Geheimnisse des Universums zur Welt gekommen, die er beim Heranwachsen nach und nach vergessen würde.